Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wir nähern uns jetzt einem Stück bundesrepublikanischer Geschichte, das unter dem Stichwort Verfassungsfeinde und Berufsverbot in den 1970er und 80er Jahren die Biografien vieler Menschen geprägt hat. Ob studiert oder ausgelernter Geselle, egal ob Friedhofsgärtner, Postbeamter, Lehrer oder Strafrichter. Wer im Staatsdienst war oder in den Staatsdienst wollte, wurde auf seine Gesinnung überprüft. Daraufhin, ob er oder sie im Verdacht stand, mit Kommunisten oder auch mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache zu machen und demnach nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stand. Rund 3,5 Millionen Menschen wurden vom Verfassungsschutz überprüft. Geschätzte 1250 Personen wurden nicht eingestellt, etwa 260 aus dem Staatsdienst entlassen. Grundlage dafür war der Radikalenerlass. Jetzt, fast 50 Jahre später, wird er wieder Gegenstand historischer Forschung. Ursula Storost hat darüber mit Betroffenen und Wissenschaftlern gesprochen.
Dem Tribunal voraus ging eine Einladung in die Schulbehörde, erinnert sich Hans-Peter de Laurent.
Senator Apel und ein leitender Regierungsdirektor in der Schulbehörde, die haben mir gegenüber gesessen und haben mir vorgehalten, dass es Zweifel an meiner Verfassungstreue gäbe, weil ich Mitglied der DKP gewesen sei.
Das war 1973, nachdem Hans-Peter de Laurent, damals 24 Jahre alt, gerade sein Referendariat als Haupt- und Realschullehrer abgeschlossen hatte.
Und dann haben sie Fragen gestellt, was ich von der DDR erhalten würde. Ich hielt nicht sonderlich viel von der DDR. Ich wollte auch nicht in der DDR leben. Und mehr gab es in dem Gespräch nicht. Es gab keinen einzigen Vorhalt, nicht eine Tat oder irgendetwas auf mich persönlich bezogenes, was man mir vorhalten konnte, zu dem ich Stellung nehmen konnte.
Trotzdem wurde der ausgebildete Lehrer nicht als Beamter zugelassen. Damals nannten viele so einen Vorgang Berufsverbot, sagt der Historiker Dr. Knut Andresen von der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte.
Der Begriff stammte natürlich von Betroffenen, von politischen Unterstützern, die sich gegen diese Maßnahme wandten. Von staatlicher Stelle ging es um eine Nichteinstellung in öffentlichen Dienst aufgrund der politischen Loyalität der Betroffenen.
Aus Angst vor einer Unterwanderung durch Extremisten wurden sämtliche Beamte und Beamtenanwärter vom Verfassungsschutz durchleuchtet. Wie, wo, warum und mit wem hatten sie sich politisch engagiert? So sammelte die Behörde vermeintliche Beweise für mangelnde Verfassungstreue. Etwa 3,5 Millionen Menschen wurden in den 70er Jahren daraufhin überprüft.
Es war in der Form eine neue Qualität, dass es in der Masse passierte. Dass man sagt, dass man das regelhaft macht, nicht nur wenn etwas vorgefallen war, sondern man sagte, man macht es prinzipiell.
Diese Gesinnungsschnüffelei, so Knut Andresen, geschah merkwürdigerweise in einer Zeit der politischen Liberalisierung, als nach 20 Jahren konservativer Regierung ein neuer Geist in der Bundesrepublik eingezogen war.
Willy Brandt war 1969 Bundeskanzler einer sozialliberalen Koalition geworden, die für Reformen, für mehr Demokratisierung auch in der Bundesrepublik stand, ebenso wie für eine neue Entspannungspolitik gegenüber den osteuropäischen Ländern. Und dieser Aufbruchsgeist brachte auch sehr viele in der Zuge von nach 68 in linke Gruppierungen, Organisationen. Links war durchaus ein Zeitgeist in den frühen 70er Jahren.
Dementsprechend, so die Historikerin Dr. Alexandra Jäger von der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte, waren die 1970er Jahre auch geprägt von harten ideologischen Auseinandersetzungen. Denn Willy Brandts Forderung, man solle mehr Demokratie wagen, bedeutete keineswegs, dass der Staat jetzt mit vermeintlich radikalen Kritikern zusammenarbeiten wollte.
Sondern das bedeutete auch immer einerseits zwar eine Öffnung gegenüber jungen Menschen, auch wirklich mehr Demokratie umsetzen zu wollen, aber andererseits eben auch diejenigen, die man als Staatsgegner, Verfassungsgegner ansah, auch zu bekämpfen. Und zum anderen gibt es eben auch in der SPD einen lange fundierten Antikommunismus und eine Abgrenzung.
Insofern, so Alexandra Jäger, ist es keine Überraschung, dass auch sozialdemokratische Länder den radikalen Beschluss mit Eifer umsetzten. Sie hat den radikalen Beschluss für Hamburg historisch aufgearbeitet. Einen ähnlichen Beschluss hatte es bereits 1950 unter Bundeskanzler Adenauer gegeben. Dabei ging es um die Unvereinbarkeit des Beamtenstatus mit einer Mitgliedschaft in linken Gruppierungen wie der KPD oder in rechtsextremistischen Gruppen. Aber längst nicht alle Bundesländer übernahmen den Beschluss.
Hamburg hat in den 50er und 60er Jahren entgegen dieser Tendenz, also einer Einschränkung der Grundrechte im öffentlichen Dienst, eine liberale Praxis gehandhabt und hat gesagt, eine Partei zu verbieten ist in Ordnung, aber bevor die Partei nicht verboten ist, können wir die Grundrechte von Beschäftigten im öffentlichen Dienst nicht einschränken.
Diese liberale Hamburger Praxis änderte sich im Januar 1972, nachdem die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Brandt den sogenannten radikalen Erlass unterzeichnet hatten. Auch Personen, die sich in ganz legalen Parteien und Organisationen engagierten, konnten nun als Verfassungsfeinde eingestuft werden. Für den Staatsdienst ungeeignet. Und jedes Bundesland, ja jede Behörde, so Alexandra Jäger, legte dabei eigene Maßstäbe an.
In manchen Bundesländern wie in Bayern und Baden-Württemberg wurden auch Mitglieder des SHB, des sogenannten Sozialistischen Hochschulbundes, also die meisten waren auch in der SPD organisiert, arbeiteten aber mit Kommunistinnen und Kommunisten zusammen und die wurden deswegen auch dann zum Teil nicht eingestellt. In Hamburg wurden Mitglieder des SHB eingestellt.
In manchen Bundesländern wurden nur Funktionäre von Parteien, in anderen auch einfache Mitglieder abgelehnt. Auch wer nur ein linkslastiges Flugblatt verteilt hatte, konnte in manchen Regionen Schwierigkeiten bekommen. Die Landesämter waren sich keineswegs einig, wer Verfassungsfeind war und wer nicht.
Also auch in den Debatten sieht man eben, dass diese Frage, was ist eigentlich radikal oder extremistisch, zum Teil eben sehr weit ausgelegt wurde. Es gab auch immer wieder CDU-Vertreter, die gesagt haben, dass übel sind die Lehren von Marx und Marcuse, also auch schon die Frankfurter Schule beispielsweise eben als verfassungsfeindlich dann angesehen haben.
Gegen Ende der 70er Jahre erkannten immer mehr Länder, dass die Gefahr staatlicher Unterwanderung durch Kommunisten nur ein fiktives Schreckensbild war. 1978 trat der Hamburger Bürgermeister Hans-Ulrich Klose mit folgender Botschaft ans Mikrofon.
Die können mich ja prügeln deswegen, aber das Ergebnis meines Nachdenkens lautet, ich stelle lieber 20 Kommunisten ein, als dass ich 200.000 junge Leute verunsichere.
Seit Beginn der 80er Jahre geriet der radikalen Erlass mehr und mehr aus dem Blick. Die aufwendigen und unergiebigen Massenüberprüfungen von Bürgerinnen und Bürgern wurden in den meisten Bundesländern eingestellt. Folgen hatte der radikalen Erlass für viele Menschen trotzdem. Zum Beispiel,
dass die ganze Debatte um den radikalen Beschluss auch zu einer veränderten Wahrnehmung von Datenschutz und auch Verfassungsschutz beigetragen hat. Also es hat eine Sensibilität gegeben. Es wurde erstmals bekannt, wie stark der Verfassungsschutz Informationen sammelt über einzelne Personen, auch Kandidatenlisten von den Studierendenparlamentswahlen oder ähnliches.